NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Bis zu 10 Kämpfer der IS-Terrormiliz sollen zurück in die Bundesrepublik, weil sie einen deutschen Pass haben. Das wird ein Streitthema zwischen Berlin und Ankara diese Woche. Dazu haben wir gleich Einzelheiten. Wir gucken nach Österreich. Da sieht es aus nach einer konservativ-grünen Koalition. Wir informieren über die zunehmende Gewalt in Hongkong. Die werfen sich protestierende Bürger und die Polizei gegenseitig vor. Und ganz anderes Thema im Rheinland ist heute Karnevalsauftakt am 11.11. und das Echo des Tages kommt aus Köln. Also muss der Bericht rein in die Sendung. Das ist Ehrensache. Als erstes aber die Grundrente. Auf sie hat sich die Große Koalition am Wochenende geeinigt. Das musste sie auch, sonst wäre sie vermutlich auseinandergeflogen. Dessen waren sich die Spitzen von Union und SPD sehr bewusst. Noch sind nicht alle Details klar zu dieser Grundrente, die Grundzüge aber schon. Und seitdem sie erkennbar sind, hagelt es Reaktionen in der Hauptstadt. Aus Berlin, Sabine Müller.
Um 13.35 Uhr hetzt Carsten Linnemann aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Nein, der Chef der Mittelstandsvereinigung will gerade nichts ins Mikrofon sagen, will nicht erklären, warum er auf der CDU-Vorstandssitzung einer von nur drei Teilnehmern war, die den Grundrentenkompromiss ablehnten. Ein anderer Neinsager ist gesprächiger.
Die Junge Union lehnt diesen Kompromiss in dieser Form ab.
Tilman Kuban, der Chef der Jungen Union, erklärt bei Phoenix, die Einigung sei zu bürokratisch, zu teuer, verteile zu sehr mit der Gießkanne. Das sei für die junge Generation nicht akzeptabel. Die Chefs von zwei großen Unterorganisationen sind beim Grundrentenkompromiss nicht an Bord. Trotzdem gibt sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ganz gelassen. Andere Mitglieder der Mittelstandsvereinigung hätten im Vorstand zugestimmt, sagt sie. Und sie kenne auch JUler, die dafür seien.
Also insofern haben wir heute das Votum der Vorsitzenden der beiden Flügel gehabt. Ob es alle Mitglieder umfasst, das lasse ich einmal dahingestellt sein.
Große Gelassenheit gepaart mit Zufriedenheit, auch knapp 3 Kilometer Luftlinie entfernt in der SPD-Parteizentrale.
Wir haben damit wirklich die wichtigen Themen, die für uns relevant waren, auch erreichen können.
Und die Halbzeitbilanz der Großen Koalition richtig gut abgerundet, findet SPD-Interimschefin Malu Dreyer. Natürlich, ohne Kritik geht es nie bei den Sozialdemokraten. Parteilinke wie Karl Lauterbach sehen nur eine Minimallösung. Hilde Mattheis kritisiert, dass die Frage Grundrente ja oder nein auch vom Einkommen des Partners abhängt.
Dass man Ansprüche von Frauen nicht unabhängig von ihrem Ehepartner anguckt. Da bin ich unter Gender-Gesichtspunkten richtig angefressen.
Ein anderer SPD-Abgeordneter erzählt dagegen, der Kompromiss habe das Mama-Gütesiegel. Denn seine Mama, die stellvertretend für die SPD-Basis stehe, die hätte eine Grundrente ganz ohne Bedarfsprüfung nicht gut gefunden. Wer so zufrieden ist, den kratzt die Kritik von Oppositionspolitikern wie Katja Kipping von der Linken oder Linda Teuteberg von der FDP wenig.
Ganz offensichtlich war den Verhandelnden der Schutz der GroKo wichtiger als der Schutz vor Altersarmut.
Die Große Koalition hat sich mit einem schlechten Kuhhandel, mit einem in der Sache schlechten Kompromiss, der einerseits ungerecht ist und zum anderen unseriös finanziert, Zeit gekauft.
Wobei ein paar Fragen zur Finanzierung und der technischen Umsetzung der Einkommensprüfung für die Grundrente haben durchaus auch Befürworter des Kompromisses innerhalb der Koalition. Und die Kritiker sowieso. Carsten Linnemann von der Mittelstandsvereinigung der Union steht irgendwann doch noch vorm Mikrofon.
Die Finanzierung ist meines Erachtens offen. Ich glaube nicht, dass 1,2 bis 1,5 Milliarden ausreichen. Und ich glaube auch nicht, dass es binnen eines Jahres durchführbar ist, digital, administrativ. Dann wird es große Enttäuschung geben und so weit darf es nicht kommen.
Die entscheidende Frage ist jetzt, wie viele in der Unionsfraktion so denken wie Linnemann und andere vom Wirtschaftsflügel, die wettern, hier werde der Koalitionsvertrag gebrochen, um die GroKo über den SPD-Parteitag zu retten. Da kommt morgen in der Fraktionssitzung sicher noch mal ordentlich Kritik, lautet die aktuelle Einschätzung. Aber für einen großen Aufstand wird es wohl nicht reichen.
Informationen waren das von Sabine Müller. Na bitte, geht doch, überschreibt die Saarbrücker Zeitung heute ihren Kommentar zur Grundrente. Und die Süddeutsche formuliert, Union und SPD gelingt eine kluge Lösung. Ansonsten aber finden sich heute viele kritische Stimmen in den Medien. Das Handelsblatt zum Beispiel findet, im Zweifel schafft die vereinbarte Lösung neue Ungerechtigkeiten. Die Berliner Morgenpost spricht von einem fragwürdigen Signal, so wörtlich. Und die Zeit fragt lapidar, dafür der ganze Krach? Hier kommt noch eine Meinung, die von Frank-Christian Starke.
Die Große Koalition hat gezeigt, dass sie fähig ist zum Kompromiss. Das ist gut. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass der Kompromiss auch gut ist. Zunächst aber das Positive. Eine, vielleicht 1,5 Millionen Menschen, die lange gearbeitet und eingezahlt haben, bekommen einen Rentenaufschlag. Der Frust, im Alter nur so viel oder besser so wenig zu haben wie jemand in der Grundsicherung, bleibt ihnen erspart. Recht so. So löst die Politik ein Versprechen ein, das sie schon vor 10 Jahren gegeben hat. So lange dauert das Gezerre nämlich schon. Zwei Sozialministerinnen, Ursula von der Leyen in der schwarz-gelben, Andrea Nahles in der schwarz-roten Koalition, haben die Frage nicht lösen können. Jetzt hat es im dritten Anlauf in der aktuellen GroKo geklappt. Gut so. Der Kompromiss vermischt allerdings das Versicherungsprinzip der Rente mit dem Fürsorgeprinzip der sozialen Hilfen. Das ist problematisch, denn in der Rente galt bisher, bis auf wenige Ausnahmen, ihre Höhe ergibt sich aus der Höhe der Beiträge. Ob man noch Zusatzeinkünfte hat, ist unerheblich. In der Sozialhilfe, der Grundsicherung, geht es um die Fürsorge. Hilfe bekommt, wer bedürftig ist, die finanziellen Verhältnisse werden deshalb geprüft. In der neuen Grundrente ist es nichts Halbes und nichts Ganzes. Beispiele. Wer 35 Jahre geschuftet und einen Partner mit guter Rente hat, der bekommt nichts. Bei der Mütterrente, ebenfalls Anerkennung für eine Lebensleistung, interessiert das Partnereinkommen dagegen keinen. Kann man so machen, logisch ist das aber nicht. Obendrein wird nun das laufende Einkommen geprüft, was an Vermögenswerten da ist. Eine wertvolle Immobilie, ein dickes Bankkonto, eine fette Erbschaft vielleicht. Das interessiert nicht. Auch dafür gibt es Gründe, gewiss, es ist aber nicht logisch. Anders ausgedrückt, die Politik bekämpft die Ungerechtigkeit, dass nach einem langen Arbeitsleben die Rente nicht reicht, schafft dabei aber neue Probleme. Ja, die gesamte Materie ist extrem kompliziert und praktisch nicht lösbar, ohne entweder sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen oder eben neue Ungerechtigkeit zu schaffen. Dennoch, befriedigend ist dieser Kompromiss nicht. Vor allem fehlen mir zwei Entscheidungen. Eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns und Maßnahmen zur Stärkung von Tarifverträgen. Der Hauptgrund für heutige und künftige Mika-Renten sind die schlecht bezahlten Jobs. Wird das nicht schleunigst geändert, werden die Kosten für die Grundrente und staatliche Maßnahmen gegen Altersarmut immer weiter steigen.
Der Kommentar im Echo des Tages von Frank-Christian Starke. Wie soll man umgehen mit Kämpfern der IS-Terrormiliz, die einen deutschen Pass haben und im Moment in türkischer Haft sitzen? Die deutsche Politik tut sich schwer, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Dabei wird das Thema immer drängender. Noch diese Woche will die Türkei mehrere dieser deutschen IS-Kämpfer abschieben Richtung Bundesrepublik. Das hat das türkische Innenministerium bekannt gegeben. Reaktionen aus Berlin von Isabel Reifenrath.
Überrascht wollte die Bundesregierung nicht wirken. Ein Sprecher beteuerte, es sei nicht ungewöhnlich, dass die Bundesregierung erst so spät von den türkischen Behörden informiert worden sei. Christopher Burger vom Auswärtigen Amt bemühte sich, gelassen zu wirken.
Uns wurde heute von türkischer Seite eine Abschiebung von 7 deutschen Staatsangehörigen für den 14. November angekündigt. Wir haben keine belastbaren Erkenntnisse, nach denen es sich hier um IS-Anhänger handelt. Uns wurde ebenfalls heute von türkischer Seite eine Abschiebung von 2 deutschen Staatsangehörigen für den 15. November angekündigt.
Dass bereits heute ein Mann abgeschoben wurde, musste er später ergänzen. Es sei aber sicher, dass er keinen IS-Bezug habe. Die anderen 2 Männer, 5 Frauen und 2 Kinder überprüfe das Bundesinnenministerium nun. Die deutsche Presseagentur berichtet, dass mindestens 2 der Frauen aus einem syrischen Lager ausgebrochen sind. 4 Frauen sollen erst vergangene Woche in der Türkei verhaftet worden sein. Eine von ihnen soll aus Hamburg stammen. Der Sprecher des Innenministeriums, Steve Alter, sagte, jeder Fall werde nun individuell geprüft.
Die Abschiebung von deutschen Staatsangehörigen nach Deutschland selbstverständlich zur Folge hat, dass wir eine Einreise nicht verweigern. Das ist bei deutschen Staatsangehörigen aus rechtlichen Gründen schon nicht möglich. Dass es uns aber aus innenpolitischer Sicht wichtig ist, dass es ein geregeltes Verfahren gibt, bei dem Grundinformationen zur Person vorher vorliegen. Denn nur auf der Grundlage können die Sicherheitsbehörden dann auch Einschätzungen vornehmen.
Geregelt wurde bisher nur, dass alle 10 Abzuschiebende sicher deutsche Staatsbürger sind. Ob und inwiefern sie mit dem Islamischen Staat zu tun hatten, ist allerdings noch nicht geklärt. Sie werden bei ihrer Ankunft nur festgenommen werden können, wenn ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Dazu müssen die Strafverfahren aber zuvor eingeleitet werden. Sollten sich mögliche Gefährder unter ihnen befinden, können sie ansonsten nur von der Polizei überwacht werden. Schon lange wird diskutiert, wie mit womöglich ausgebrochenen IS-Rückkehrern umgegangen werden soll. Innenexperten fordern, dass ehemalige IS-Kämpfer, wenn möglich, sofort inhaftiert werden. Kinder und Frauen psychologisch betreut oder in Rehabilitierungsmaßnahmen genommen werden. Bisher weigerte sich die Bundesregierung, kontrollierte Rückholaktionen durchzuführen. Und mit Nuripur von den Grünen kritisierte, die Bundesregierung habe ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Jetzt handele Ankara und die ehemaligen IS-Kämpfer kehrten ungeordnet zurück. Auch Sevim Dadlin von der Linken sieht das kritisch.
Wenn die Türkei deutsche Staatsbürger, die in Syrien beim Islamischen Staat waren und Verbrechen begangen haben, nach Deutschland abschiebt, dann müssen sie selbstredend hier vor Gericht kommen, verurteilt und ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Der Rechtsstaat gilt auch für dessen Feinde.
Laut der Bundesregierung befinden sich im Moment 20 Deutsche in türkischer Abschiebehaft. Dass weitere Abschiebungen folgen, sei aber noch nicht angekündigt worden.
Jetzt nach Asien. Die Polizei in Hongkong geht massiv vor gegen alles und jeden, der filmt oder fotografiert. Das twittert heute ein Berliner Fotograf, der sich im Moment in Hongkong aufhält. Und diese Beschreibung stimmt überein mit vielen anderen Berichten von dort. Die Bilder sind dramatisch. Die Demonstrationen für mehr Bürgerrechte gehen weiter und die Behörden, vor allen Dingen die Polizei, schreitet massiver ein denn je. Man sieht immer mehr gewalttätige Szenen, vor allem von Seiten von Polizeibeamten. Und es sieht nicht danach aus, als ob die Gewalt bald endet. Benjamin Eisel meldet sich aus Hongkong.
Barrikaden aus Mülleimern, Verkehrsschildern, Bauzäunen und Pflastersteinen. Den ganzen Tag über haben Aktivisten in unterschiedlichen Stadtteilen wichtige Verkehrsachsen und Bahnverbindungen in der autonom regierten Stadt blockiert. Auch an mehreren Hochschulen brach Chaos aus. Aktivisten legten Feuer und schlugen Fensterscheiben ein. Die Hongkonger Polizei ging hart gegen die Protestierenden vor. Mit Tränengas, Gummiknüppeln, Wasserwerfern und Gummigeschossen. Am Morgen hat ein Polizist einen Demonstranten angeschossen und schwer verletzt beim Versuch, einen Aktivisten festzunehmen. Der Vorfall wurde live im Internet gestreamt und kommentiert auf dem Facebook-Kanal Cupid Producer. Der Vorfall hat die Proteste in der Stadt weiter angeheizt. Der junge Mann war offensichtlich unbewaffnet. Der 21-Jährige musste notoperiert werden und liegt auf einer Intensivstation. Es war bereits das dritte Mal seit Beginn der Proteste, dass ein Polizist einen Demonstranten angeschossen hat. Die Polizei rechtfertigte den Einsatz der Waffe. Der Polizist sei bedroht worden. Es habe sich um Notwehr gehandelt, so Polizeisprecher Zi Chun-chung. Ein Aktivist habe versucht, ihm die Waffe zu entreißen. Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass der Polizist niemanden vorsätzlich verletzen wollte. Der Fall wird von der Hongkonger Kriminalpolizei bearbeitet. Wir werden uns alle Videos von Überwachungskameras und aus dem Internet ansehen und den Fall gründlich untersuchen. Auch in einem weiteren Fall versprach die Polizei Aufklärung. Auf einem Video, das im Internet verbreitet wurde, ist zu sehen, wie ein Polizist auf einem Motorrad in eine Gruppe Demonstranten fährt. Einige von ihnen hatten zuvor den Polizisten angegriffen. Für Aufsehen sorgt außerdem ein Video, in dem zu sehen ist, wie jemand bei einem Streit einen Mann mit einer brennbaren Flüssigkeit übergießt und anzündet. Der Mann wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Streit ging es offenbar um Politik. Die genauen Hintergründe sind unklar. Chinesische Staatsmedien beschuldigen prodemokratische Aktivisten, den Mann angezündet zu haben. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam verurteilte den Generalstreik und die Gewalt, die von den Protestierenden ausgegangen sei. Gewalt führe nur zu mehr Gewalt. In einer Pressekonferenz sagte sie, dass heute mindestens 60 Menschen verletzt worden sind. Zwei von ihnen befinden sich demnach in kritischem Zustand. Der Mann, der angezündet wurde, und der angeschossene Demonstrant. Die von der Zentralregierung in Peking eingesetzte Regierungschefin forderte die Menschen in Hongkong auf, sich von illegalen Aktivitäten fernzuhalten. Es sei Wunschdenken, dass die Hongkonger Regierung irgendwelchen Forderungen nachgebe, wenn Aktivisten randalierten, sagte Carrie Lam.
If there is still any wishful thinking that by escalating violence, the Hong Kong SAR government will yield to pressure to satisfy the so-called political demands. I'm making this statement clear and loud here. That will not happen.
In Hongkong gehen die Menschen seit mehr als 5 Monaten auf die Straße, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Sie fordern unter anderem demokratische Wahlen und eine unabhängige Untersuchung des Vorgehens der Polizei. Diese ist zuletzt immer härter gegen die Demonstranten vorgegangen. Auch die Proteste werden zunehmend gewalttätiger.
Ein Bericht von Benjamin Eisel für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt in das Zentrum Südamerikas. In Bolivien überschlagen sich im Moment die politischen Ereignisse. Ereignisse. Staatspräsident Evo Morales war mal sehr beliebt im Land, das ist aber lange her. Mittlerweile ist er hochumstritten in der Bevölkerung. Nachdem er widerwillig zurückgetreten ist, spricht er von einem Putsch. In der Hauptstadt La Paz kommt es zu etlichen Reaktionen. Jubel hier, Ausschreitungen dort, je nach politischer Meinung. Und wer Bolivien in Zukunft regiert, ist völlig unklar. Ivo Maruschik.
In Bolivien ist nach dem Rücktritt von Staatschef Evo Morales ein Machtvakuum entstanden. Denn mit ihm haben auch der Vizepräsident und die Präsidenten beider Parlamentskammern ihre Ämter niedergelegt. Also alle, die in der Verfassung als Stellvertreter oder Interimspräsidenten vorgesehen sind. Wahrscheinlich wird der Senat jetzt einen neuen Präsidenten wählen, der dann vorübergehend bis zu Neuwahlen die Regierung führt. Noch in der Nacht wurden die Leiterin und rund 40 Mitarbeiter der Wahlbehörde festgenommen, wegen der Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit der Wahl vor 3 Wochen. In Oppositionshochburgen wie Santa Cruz, aber auch in La Paz, feierten Morales Gegner auf den Straßen mit Böllern und mit Autokorsos. Ich finde das gut, er musste weg. Er hätte ordentlich durch die Vordertür gehen müssen. Jetzt musste der Idiot halt durch das Fenster abhauen. Aber wir sind glücklich. Sehr glücklich. Wir danken Gott, dass diese Diktatur und Tyrannenherrschaft vorbei ist. Das hätten die nie gedacht, dass das Volk etwas erreicht, wenn es sich einmal entschieden hat. Ob Evo Morales oder irgendein anderer Präsident, der macht, was er will, die wissen jetzt, dass es so endet. Doch natürlich feiern nicht alle. Es gab auch Unruhen und Ausschreitungen. In der Nacht wurden Geschäfte aufgebrochen und geplündert, Busse wurden in Brand gesteckt, auch die Privathäuser von Oppositionspolitikern wurden attackiert. Dabei dürfte es sich um Racheakte handeln, denn zuvor waren die Wohnhäuser von Anhängern von Morales in Flammen aufgegangen. Genau das war, laut Morales, der Grund für seinen Rücktritt. Er selbst flog in seine Heimatregion, in die Provinz Chapare. Evo Morales spricht von einem Bürgerputsch. Und nicht nur er, sondern Linkspolitiker aus ganz Lateinamerika nenne den Rücktritt des Präsidenten einen Staatsstreich. Denn letztlich habe die Armee Morales zum Rücktritt gedrängt. So sehen das die Regierungen von Venezuela, von Kuba, von Mexiko und auch Argentiniens künftiger Präsident Fernandes. In Bolivien widersprach Oppositionsführer Carlos Mesa diesem Eindruck. Dazu ist es durch die Vereinigung der politischen Opposition gekommen, durch die Einigkeit der Bürgerbewegungen, der protestierenden Bürger auf den Straßen, dem Gewerkschaftsbund und der Volksanwaltschaft. Das Heikelste daran ist der Eindruck einiger ausländischer Medien, dass die Armee einen Putsch unternommen hat. Aber die Armee hat nur klargemacht, dass sie in den Kasernen bleiben wird, weil sie ausdrücklich nicht bereit war, das Volk zu unterdrücken. Kurz vor Morales Rücktritt hatten die Kommandeure der Armee und der Polizei sich auf die Seite der Opposition gestellt und Morales gebeten, zurückzutreten. Hintergrund waren die Betrugsvorwürfe, die nach der Wahl vor 3 Wochen immer lauter wurden. Zuletzt hatte die Organisation amerikanischer Staaten in einem Prüfbericht schwere Unregelmäßigkeiten festgestellt und eine Wiederholung der Wahl gefordert.
Ivo Maruschek bleibt dran an den Ereignissen in Bolivien. Das waren gestern die 4. spanischen Parlamentswahlen in 4 Jahren. Sowas muss man erstmal hinbekommen. Eigentlich sollten sie politische Klarheit bringen und vor allem klare Mehrheiten im Parlament. Aber daraus wird nichts. Die spanische Parteienlandschaft hat sich deutlich nach rechts verschoben. Stärkste Partei bleiben auf der anderen Seite die Sozialisten unter Ministerpräsident Pedro Sanchez. Wie der allerdings weiter regieren will, ist heute so unklar wie gestern. Aus Madrid, Reinhard Spiegelhauer.
Glaubt man Pedro Sanchez und seine Ansprache aus der Wahlnacht, ist alles klar. Er hat seinen Anhängern versprochen, dass es diesmal eine progressive Regierung gibt, also eine Regierung unter seiner Führung. Auf jeden Fall.
Mi empeño es que esta vez sí. Sí o sí, vamos a conseguir un gobierno progresista.
Daran, dass Sanchez-Sozialisten rund 30 Sitze mehr haben als die konservative Volkspartei, kommt auch deren Chef Pablo Casado nicht vorbei. Aber er weiß, dass eine wirklich stabile Regierung ohne ihn praktisch unmöglich ist. Die Volkspartei will hohe Ansprüche an die Sozialisten stellen.
Lo que vamos a hacer es desde ya. Primero.
Wir werden sehen, was Pedro Sanchez vorschlägt. Dann werden wir unsere Verantwortung wahrnehmen, denn Spanien kann nicht weiter blockiert werden. Das klingt nach einem Angebot und viele Medien erwarten auch, dass es ein politisches Abkommen geben wird, das den Stillstand im Lande beendet. Zeit für einen Pakt, nennt das Staatsfernsehen eine Sondersendung. Koalition diesmal doch, titelt die große Tageszeitung El País, die Konkurrenz El Mundo, Stunde der großen Koalition. Und La Vanguardia aus Katalonien, die Blockade auflösen. Ist also doch alles ganz einfach, obwohl die Wahlen keine klaren Mehrheiten gebracht haben? Oder vielleicht sogar genau deswegen? Ja, sagt Politikberater Luis Arroyo. Ich denke, es ist ganz offensichtlich leichter, eine Einigung zu finden. Denn die Situation sei eine besondere, sagt Arroyo. Alle seien sich dessen bewusst, dass man nicht nochmal wählen könne. Der Regierungsanspruch von Sanchez sei sogar größer als zuvor. Immerhin sei er wieder der Wahlsieger. Arroyo rechnet vor, dass es immer noch für eine Mitte-Links-Regierung mit dem Linksbündnis Unidas Podemos, der neuen Gruppierung Mas País, den liberalen Ciudadanos, der katalanischen Linkspartei IRC und einigen anderen Regionalparteien reichen könnte. Das strebt auch der Chef der Linkspartei Podemos, Pablo Iglesias, weiter an. Man sei bereit, sofort über eine Koalitionsregierung zu verhandeln.
Estamos dispuestos a negociar un gobierno de coalición.
Der Haken dabei: Eine Koalition, in der Podemos mit Ministern vertreten wäre, wollte Sanchez schon nach der Wahl im April nicht wirklich. Die Linkspartei hat jetzt kräftig Stimmen verloren. Forderungen nach Ministerämtern kann Sanchez nun noch weniger akzeptieren als zuvor. Vieles spricht dafür, dass eine komplizierte linke Mehrheit ein reines Zahlenspiel bleibt. Bis zu einer möglichen Einigung zwischen Sozialisten und konservativer Volkspartei könnte es aber ebenfalls noch dauern.
Und nochmal Konsequenzen einer Wahl. Vor rund 6 Wochen haben die Österreicher ein neues Parlament gewählt. Für eine Mehrheit im Wiener Nationalrat bedarf es einer Koalition. Nur welcher? Da gab es etliche Sondierungsgespräche zwischen den Parteien in den vergangenen Wochen. Und seit heute ist klar, es läuft zu auf Schwarz-Grün, wie man in Deutschland sagen würde. Wobei die konservative österreichische Volkspartei ÖVP von Sebastian Kurz vor einer Zeit ihre Parteifarbe gewechselt hat zu Türkis. Grün und Türkis sind ja nun eigentlich ähnliche Farben. Die dahinterstehenden Parteien, die tun sich aber schwer mit einer Annäherung. Aus Wien, Andrea Beer.
Anders als Grünen-Chef Werner Kogler kann Sebastian Kurz alleine über Koalitionsverhandlungen entscheiden. Kurz betonte jedoch, er habe am Wochenende viel telefoniert und sich unter anderem mit den ÖVP-Länderchefs abgestimmt.
Und wir haben alle gemeinsam eine Entscheidung getroffen, die auch einstimmig gefällt wurde, nämlich dass wir in Verhandlungen mit den Grünen eintreten werden.
Das sei der ergebnisoffene Anfang eines herausfordernden Prozesses, so Kurz.
Klar ist aus unserer Sicht, dass die Grünen sehr klare Positionen, insbesondere im Bereich Umwelt und Klimaschutz haben, genauso wie wir sehr klare Positionen im Bereich der Migration oder des Wirtschaftsstandorts haben, für die wir auch gewählt wurden.
Nachdem beide Parteien nun Ja zu Koalitionsverhandlungen sagen, rücken die roten Linien in den Vordergrund. Migration, Klimaschutz, Wirtschaft und Soziales, Steuerpolitik und Sicherheitsfragen. Für die Grünen betonte Parteichef Werner Kogler am Sonntag jedoch die Chancen einer ersten Regierungsbeteiligung seiner Partei im Bund. Und?
Ja, das wird viele Kompromisse erfordern. Da muss er nicht gleich das Glas runterfallen. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, es zu sagen, obwohl es ja ernüchternd klingen mag. Aber sei es drum. In der parlamentarischen Demokratie, wie wir sie kennen, dürfen wir die Kompromisse nicht denunzieren.
Menschlich gesehen seien die Sondierungen gut verlaufen. Das haben beide Teams während der vergangenen Wochen betont. Die gescheiterte schwarz-blaue Regierung von Sebastian Kurz stand unter anderem in der Kritik wegen mangelnder Transparenz und sogenannter Message Control, auch gegenüber Journalisten. Die Grünen legen Wert auf eine andere Art des Regierens, sollten die Koalitionsverhandlungen zur ersten schwarz-grünen Bundesregierung in Österreich führen.
Auch das, was das Reden über Politik bedeutet, was das Zusammenleben und den Zusammenhalt bedeutet, ist es ein Unterschied, ob eine Mitte-Rechts-Partei mit einer Rechtsrechten koaliert oder eine Mitte-Rechts-Partei mit den Grünen.
Inhaltlich seien die beiden Parteien viel näher beieinander als ÖVP und Grüne. Das betonte FPÖ-Parteichef Norbert Hofer am Wochenende.
Noch im Wahlkampf war es so, dass Kogler gemeint hat, es gibt also null Chancen auf eine Koalition mit der ÖVP, eine Schnöseltruppe, also gar keine Möglichkeit. Heute ist es so, dass man sagt, man will regieren. Natürlich Man muss dieses Angebot annehmen.
Trotz gegenteiliger Aussagen. Beobachter gehen davon aus, dass die FPÖ für eine Regierungsbeteiligung zur Verfügung stehen würde, sollten schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen scheitern. Schwarz-grün im Bund. Dieses Bündnis wäre politisch hochinteressant, findet die Journalistin Eva Linsinger. Den Wählerinnen und Wählern beider Parteien aber nicht so leicht zu vermitteln.
Denn die Klientel der beiden Parteien kommen aus völlig unterschiedlichen Biotopen und dazu kommt, dass bei der letzten Wahl eine 250.000 ehemalige FPÖ-Wähler zur ÖVP hinübergewandert ist und die sind besonders kritisch gegenüber einer Koalition mit den Grünen.
Morgen wollen die Parteichefs Kurz und Kogler ein Gespräch führen zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen.
Informationen von Andrea Beer waren das für WDR 5 und NDR Info. Ja, völlig jeck im Terminkalender ist die Zeit ab dem 20. Februar 2020, Weiberfastnacht. Alle Karnevalisten freuen sich jetzt schon auf den Höhepunkt der tollen Tage, die beginnen dann nämlich. Weil bis dahin, wie soll man sagen, gibt's noch viel wegzuschunkeln. Und das hat heute im Rheinland, aber nicht nur dort, begonnen. Der Sessionsauftakt am 11.11. ist vor allem in Köln ein Anlass, dem man kaum entkommen kann. Vor allem nicht am Heumarkt. Dort wird seit 11.11 Uhr gefeiert, wie sich das gehört. Und Jochen Hilgers war mittendrin, wie jedes Jahr.
Ausgelassen fröhlich und zumindest auf dem Heumarkt um 45 Sekunden unpünktlich ist Köln in die neue Karnevalssession gestartet. Dem Montag geschuldet ging es bei sehr niedrigen Temperaturen zunächst schleppend los. Erst um 10:30 wurde der Heumarkt wegen drohender Überfüllung gesperrt. Das gab es in den vergangenen Jahren auch schon deutlich früher. Für Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn war es trotzdem ein Traumstart.
Das Wetter spielt keine Rolle, auch der Wochentag spielt keine Rolle. Die Kölschen haben das Feiern im Herz und das muss auch raus. Wir haben so lange gewartet auf den Karnevalsstart und deswegen ist der 11.11. am Ende des Tages für uns was ganz Wichtiges. Ein unheimliches Ventil für die Stadt.
Einige andere Städte hatten den Sessionsstart auf Sonntag vorverlegt. In Köln undenkbar.
Wow, der 11.11., der 11.11. ist. Das ist die fünfte Jahreszeit und die bleibt.
11.11., 11.11. Das ist nun mal so, das ist religiös, das muss so sein.
So wiegten sich Bienen und Schmetterlinge, umringt von Lappenclowns und Cowboys im Takt. Auffällig und vermutlich in der kommenden Session im Trend Gruppenkostüme. Rosa Pudel, Mutter Colonia oder Astronaut. Im Kleingruppenanzug zeigte sich das kommende Kölner Dreigestirn. Allen voran der designierte Prinz Christian II.
Das ist das, worauf wir über 700 Tage hingefiebert haben, als wir uns entschlossen haben, uns für das Kölner Dreigestirn zu bewerben. Und wir haben das große Glück, unseren Lebenstraum leben zu dürfen.
Den schmächtigen Prinzen zu finden, ist gar nicht so einfach. Bauer Frank ist annähernd dreimal schwerer als Christian II. Und verdeckt diesen. Und Bauer Frank war bereits 2005 Bauer in Bergheim, also im Dreigestirn. In Bergheim gibt es nämlich viele Bauern.
Ein bisschen Bühnenerfahrung habe ich, auch durch die Gesellschaft bei uns. Da habe ich ja schon einige Bühnen miterleben dürfen. Aber hier am Heumarkt heute, da toppt natürlich alles. So viele Menschen, die vieren und Spaß haben und einem zujubeln. Da tät richtig Jod und nimmt einem auch ein bisschen die Nervosität.
Prinz, Bauer und Jungfrau, die Anfang Januar offiziell proklamiert werden, hatten zuvor den entsprechenden Vertrag bei der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker unterzeichnet. Jungfrau Ralf, die den Vornamen in Gried wechselt, zeigte sich immer noch beeindruckt von dem Termin.
Das müssen wir dann schon unterzeichnen, dass wir auch das Dreigestirn der Stadt Köln sein dürfen.
Okay, was steht denn im Vertrag drin, dass er die Betten immer ordentlich macht in der Hofburg oder was muss man sich da vorstellen?
Sowas Ähnliches, da können wir jetzt leider nicht drüber sprechen.
Tetz schlägt im Fädel, das Herz schlägt im Viertel. Das ist das Motto der kommenden Session. Entsprechend verlagerte sich das Geschehen ab dem frühen Nachmittag in die Südstadt und ins Zülpicher Viertel. Bislang meldet die Polizei karnevalsübliches Einsatzgeschehen.
Jochen Hilgers, ja, so war das heute in Köln und so ähnlich hat es auch geklungen in den anderen Karnevalshochburgen am Rhein, in Düsseldorf etwa und Mainz. Aber Niedersachsen kann auch mithalten bei dem Thema. Einen trubeligen Karnevalsauftakt zum 11.11. melden auch Braunschweig, Osnabrück und Damme im Landkreis Vechta. Und das war das Echo des Tages für heute Abend. Mein Name ist Michael Brocker. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info.